Okay. Ah, sehr schön. Seit gut einem Jahr lesen wir jetzt gemeinsam die Bibel, die Geschichte Gottes mit den Menschen, als fortlaufenden Roman, nicht als irgendeine Geschichte, sondern tatsächlich als meine und deine Geschichte. Warum sage ich das? Jetzt ist es ein bisschen doll. Weil wir heute unser erstes großartiges Etappenziel erreichen. Wir beenden nämlich das Alte Testament. Erst im neuen Jahr geht es mit dem Neuen Testament weiter. Und ich möchte erstmal allen, die diesen Weg mitgegangen sind, herzlich gratulieren. Ein Jahr lang Altes Testament, ein Jahr lang durch die Irrungen und Wirrungen der Geschichte des Volkes Israels von der Schöpfung bis hin zum babylonischen Exil. Wow. Ich hätte im Vorfeld mein letztes Hemd dafür verwettet, dass uns spätestens nach der Hälfte die Puste ausgeht. Und ich bin total begeistert, dass wir das geschafft haben. Und nicht nur geschafft haben, ich glaube, es hat auf die Zeit mehr und mehr fasziniert. Also so war es zumindest mein Eindruck. Vielleicht, weil auch deutlich wurde, wie viel diese Geschichten eigentlich mit uns persönlich zu tun haben. Wir kommen jetzt zum Schluss bei etwas freundlicheren Zeiten des Volkes Israels an. Das Exil ist weitgehend überwunden. Die ersten Juden dürften nach Hause zurück. 50.000 nutzten schon die Chance zur Heimkehr. Aber sie fanden zu Hause alles in Trümmern vor. Und sie begannen erstmal ihre Häuser aufzubauen und später den Tempel. Aber die Stadtmauer lag noch weiterhin in Trümmern. Und die Feinde nutzten das rege und griffen immer wieder an. Der jüdische Geschichtsschreiber Josephus schildert die Zustände so, er sagte, die Mauern sind niedergerissen und die Nachbarn plündern das Land. Juden werden gefangen genommen und die Straßen sind voller Leichen. Also so ganz freundlich waren die Zeiten dann doch nicht. Nehemia, der Mann, um den es heute geht, lebte damals noch im Exil in Persien als Mundschenk des persischen Königs Artaxerxes und er hörte von der Not in Jerusalem und er beschloss, nach Hause zu reisen und die Mauer wieder aufzubauen. Carsten hat uns vor 2 Wochen ziemlich eindrucksvoll vorgeführt, wie man den Bau des Tempels als Blaupause für den Bau einer neuen Kirche lesen kann. Und der Mauerbau von Jerusalem wird von den meisten Auslegern als ein Bild für den Aufbau der Gemeinde betrachtet. Das Bild von dem Mauerbau ist für uns Deutsche ja nicht so ganz einfach, weil wir erstmal mit einem Mauerbau nichts Positives verbinden. Deswegen meine Bitte, legt dieses Bild mal zur Seite und ich hoffe, es ist jetzt nicht so wie mit dem rosa Elefanten. Wenn ich sage, denkt bitte nicht an den rosa Elefanten, dann denkt ihr die ganze Zeit dran. Also vielleicht klappt's ja. Man kann diese zerstörte Mauer auch als Bild für den eigenen zerbrochenen Glauben deuten. Das ist eine bisschen andere Deutung. Für die Juden war die Situation nach dem Exil richtig schwer. Sie waren total euphorisch nach Hause zurückgekehrt und zu Hause war die Heimat zerstört. Um sich heimisch zu fühlen, mussten sie erstmal diesen ganzen Schutt beiseite räumen, die Häuser aufbauen, den Tempel errichten. Und die Begeisterung wich im Alltag einer enormen Ernüchterung. Der Alltag war nicht glanzvoll, er war mühselig, er war arbeitsreich, sie kamen nicht richtig von der Stelle. Und dabei hatten ihnen eigentlich die Propheten vorausgesagt, dass nach dem Exil eine neue Heilszeit beginnen würde. Jesaja hat das in wunderschönen Worten beschrieben. Er hat gesagt, schaut nach vorne, denn ich will was Neues tun. Es hat schon begonnen, habt ihr es noch nicht bemerkt. Durch die Wüste will ich eine Straße bauen, Flüsse sollen in der öden Gegend fließen. Schakale und Strauße und alle wilden Tiere werden mich preisen, weil ich Wasser in der Wüste fließen lassen werde. Das hört sich paradiesisch an, als ob was Großartiges passieren wird. Aber der Alltag der Jerusalemer Bevölkerung war alles andere als paradiesisch. Die Stadtmauer war zerbrochen und auch ihr Glaube war zerbrochen. Und mal ehrlich, geht es uns auch nicht ganz oft so, dass wir von den Verheißungen der Bibel hören und so wenig davon in unserem Alltag sehen? Das ist von Leben die Fülle die Rede und wir plagen und mühen uns jeden Tag. Da geht es um neues Leben im Glauben und wir drehen uns ewig selbst im Kreis und kriegen kaum die kleinste Veränderung an uns auf die Reihe. Die Bibel spricht von Gottes Reich, von einer neuen Wirklichkeit, von einer neuen Heilszeit und wir sehen die ewig gleiche Welt mit Leid, Hass und Zerstörung. Wir sehen irgendwelche Trümmer, bei uns, bei anderen, in der Welt, wir sehen sie tagtäglich vor uns. Ich glaube, es gibt nichts, was den Glauben so sehr anfressen kann, wie die Diskrepanz zwischen den Verheißungen der Bibel und die Realität, die wir tagtäglich erleben. Und auf die Dauer werden die äußeren Trümmer zu inneren Trümmern, zu Glaubenstrümmern. Und die Frage ist, was liegt da in Trümmern? Und warum liegt es in Trümmern? Weil eine Hoffnung enttäuscht wurde, weil man nicht am richtigen Platz angekommen ist, weil man den Sinn des Lebens einfach nicht für sich erkennt, weil irgendwelche Träume, irgendwelche Visionen für das Leben zerplatzt sind. Und man möchte am liebsten schreien, wo bist du, Gott? Sei endlich mal Gott. Tu was, Gott. Mach was, Gott. Man möchte, dass Gott endlich mal Gott ist, dass er seinen Job als Gott mal anständig macht und hilft. Aber diese Frage, wo bist du, Gott, die ist nicht nur berechtigt, sie ist auch manchmal ganz schön gefährlich. Denn sie ist sowas wie der atheistische Schatten des Glaubens. Atheismus ist erstmal nichts Schlimmes. Ich glaube, der ernsthafte Glaube und der ernsthafte Atheismus sind ganz nah beieinander. Aber viel schlimmer ist es, wenn man angesichts solcher Diskrepanzen anfängt abzustumpfen. Oder wenn man sich einfach die Welt mit irgendwelchen banalen Phrasen versucht zu erklären, an die man selber kaum glauben kann. Was kann man tun in einer solchen Situation? Wie kann man zerbrochenen Glauben heilen, wenn man sich nicht auf der einen Seite vom Glauben abwenden will oder auf der anderen Seite wirklich abstumpfen will in der Frage nach Gott? Nehemia war ganz praktisch, er hat die Mauer einfach in 52 Tagen aufgebaut, 52 Tage zittern und schuften, 52 Tage voller äußerer und innerer Angriffe. Und ich finde es ganz spannend, da mal hinzuschauen, zu gucken, was er genau gemacht hat und ob uns das vielleicht auch helfen könnte. Erstens, Nehemia hat gebetet. Die Geschichte von einem Mauerbau klingt so ein bisschen leicht, so ein bisschen aktionistisch, als wäre da gleich sofort einer mit Mörtel und Kelle zur Stelle und weiß, wie vorzugehen ist, einfach eben Stein auf Stein setzen und dazwischen ein bisschen Zement und dann wird alles gut. So einfach war es nicht, in der Geschichte nicht und zum Glück war es tatsächlich auch nicht so einfach, denn im richtigen Leben ist es nicht so einfach. Tatsächlich beginnt die Geschichte vom Mauerbau damit, dass Nehemia von den Zuständen in Jerusalem hört und absolut erschüttert ist. Er wusste nicht, was man tun sollte. Er wusste nur, dass diese Zustände furchtbar waren und dass das nicht so bleiben konnte. Ein bekannter Pastor hat das mal eine heilige Ruhestörung genannt. Das ist etwas, eine Situation, ein Umstand in der Welt, der mich aus meiner Ruhe herausreißt, der mich nicht mehr loslässt. Etwas, was meinen Glauben total in Frage stellt, was mich hoffnungslos macht, was mich ratlos macht, was zu groß ist für mich, um es aus eigener Kraft zu bewältigen. Wie soll man denn eine Stadtmauer aufbauen, wenn die Menschen es die ganze Zeit schon nicht auf die Reihe gekriegt haben? Nehemia weiß nicht, was zu tun ist und er gestand sich das ein. Und dieses Eingeständnis führte ihn direkt zu Gott. Er begann zu beten und zu fasten, sehr lange, begann mit Gott zu ringen. Manchmal, wenn der Glaube in Trümmern liegt, kann man das gar nicht mehr. Aber vielleicht ist es dann erstmal gut, innezuhalten, die eigene Ratlosigkeit zu registrieren, Worte zu finden für das, was man empfindet oder was man eben gerade auch nicht mehr empfinden kann. Das zweite, Nehemia begriff, er war gefragt. Für Nehemia endete diese Zeit des Gebetes in der Erkenntnis, dass es um ihn ging, dass er gefragt ist, das Problem zu lösen. Gott beauftragte ihn mit dem Mauerbau. Das klingt jetzt sehr bombastisch. Ich glaube, man kann es runterbrechen auf uns selbst. Wenn man das runterbricht, heißt das nichts anderes, dass jedes Trümmerfeld in Jerusalem und in unserem Glauben sich dann ändert, wenn wir beginnen, Verantwortung zu übernehmen. Wir müssen nicht gleich Leiter einer Mauerbauexpedition werden. Es reicht, den ein oder anderen Stein mal in die Hand zu nehmen, ihn anzupacken, zur Seite zu räumen, aufeinander zu schichten. Es ist auch nicht immer so, dass Gott so klar und deutlich redet, wie bei Nehemia und einen so einen klaren Auftrag erteilt. Es ist manchmal eher so ein Gefühl, was wächst, so ein Gefühl für den nächsten Schritt, so ein Gefühl, dass man was tun könnte. Eine Idee. Was ich total spannend fand, war die Reaktion von Nehemias Feinden. Nehemia ist noch gar nicht an Ort und Stelle. Es ist nur das Gerücht angekommen, dass er gebetet hat, gefastet hat und dass er jetzt vorhat, die Mauer aufzubauen. Da kriegen seine Feinde schon das Muffesausen. Da heißt es nämlich im Kapitel 2, Vers 10, als das hörten Sambalat, der Horoniter und Tobia, der ammonitische Knecht, seine zwei größten Widersacher, verdroß es sie so sehr, dass einer gekommen war, der für die Israeliten Gutes suchte. Also die kriegen schon die Krise, obwohl Nehemia nur eine erste vage Idee hat, was man machen könnte. So machtvoll ist das, wenn Menschen mitten in der Krise, nachdem sie gebetet haben, Mut bekommen, erste Schritte zu tun. So machtvoll ist das. Das Dritte, Mut zur Klarheit. Der Bau stockte schon bald, wie auch der Tempelbau. Der Grund war Geldmangel auf der einen Seite und geldgierige Leute auf der anderen Seite. Das gibt es, wie wir hier sehen, nicht erst seit der Bankenkrise und seitdem irgendwelche Länder pleite gehen. Es war so, dass die Nahrungsmittel knapp wurden. Immer mehr Menschen kamen aus der babylonischen Gefangenschaft zurück nach Jerusalem. Das heißt, man musste mehr und mehr die Nahrungsmittel aufteilen. Und wie immer traf es die Ärmsten am härtesten. Und um überleben zu können, machten sie Schulden, verkauften ihren Besitz, verkauften ihre Kinder zum Teil als in die Schuldknechtschaft, als Sklaven. Umgekehrt waren es dann reiche Jerusalemer, die anfingen zu wuchern, die diese Not ausnutzten und spekulierten. Und Nehemia sah sich das an und wurde zornig, richtig zornig und nahm sich die Reichen zur Brust. Und er sagte, als ich aber ihr Schreien und diese Worte hörte, wurde ich zornig. Ich hielt Rat mit mir selbst und schalt die Vornehmen und die Ratsherren und sprach zu ihnen, wollt ihr einer gegen den anderen Wucher treiben? Und ich brachte eine große Versammlung gegen sie zusammen. Manchmal ist es so in einer Krise, man weiß einfach nicht, wie das eine mit dem anderen zusammenhängt. Man denkt, man löst das Problem, stattdessen macht man es nur noch schlimmer. Und da braucht es Klarheit. Und ganz offen, ganz oft kommt die Klarheit nicht von innen, sondern von außen. Es braucht einen, der einem den Kopf wäscht, der Mut hat, deutliche Worte zu finden. Wir haben ja im Moment in der Gemeinde das Jahr der Herzlichkeit. Ich wünschte mir manchmal in unserer Gemeinde so eine etwas raue Herzlichkeit. Das heißt, den Mut, andere Menschen auch mal zu konfrontieren, auch mal in das Leben anderer Menschen hineinzureden, ihnen zu sagen, was bei ihnen schiefläuft. Nicht um irgendwelche Menschen fertig zu machen, sondern aus einer Zugewandtheit heraus, weil man ihnen weiterhelfen will, weil man ja ihnen Möglichkeiten geben will, dass ihr Leben gelingt. Und schließlich als Letztes, Nehemia war in der Lage, Prioritäten zu setzen. Das mit dem Mauerbau, das klang so einfach in dem Video, da werden einfach schnell diese Steine aufeinander geschichtet und in 52 Tagen ist alles fertig. Aber tatsächlich gab es ganz, ganz viele Versuche von außen und von innen, Nehemia von seinem Projekt abzubringen. Und einer davon war ganz, ganz tückisch, das war einfach Ablenkung. Seine Widersacher schickten ihm irgendwann eine nette Einladung, sah ganz freundlich aus, klang fast schon wie so ein Freundschaftsangebot. Man könnte sich denken, was ist schon dabei? Mal ein bisschen Pause machen von der Arbeit, sich um die Beziehung kümmern und vielleicht kann man ja da ein bisschen was erreichen. Nehemia ist ganz klar, er will das nicht. Er weiß, er muss sich konzentrieren und am Ball bleiben, damit der Mauerbau gelingt. Es ist so, dass es in unserem Leben immer dringende Dinge gibt und wichtige Dinge. Die dringenden Dinge kommen immer in Form von äußeren Anfragen auf uns zu. Die wichtigen Dinge sind innere Notwendigkeiten. Wenn etwas zerbrochen ist, dann muss es wieder aufgebaut werden. Das ist wichtig. Aber dringend und wichtig in unserem Leben kämpfen kontinuierlich miteinander. Dringend sagt, wichtig kann doch noch ein bisschen warten. Kümmere dich erst mal um mich. Ich habe dir einen Termin genannt und der ist heute dringend. Wichtig protestiert zwar, aber er kann keinen Termin nennen. Er kann noch nicht mal sagen, wann er fertig ist. Also hat er verloren und wird auf die Wartebank geschoben. Und so bleiben die wichtigen Dinge in unserem Leben gerne liegen. Oder man macht es wie Nehemia und lässt sich von den dringenden Sachen eben nicht belästigen, weil wichtige Dinge eben wichtig sind. Die Stadtmauer aufzubauen ist wichtig, denn eine aufgebaute Stadtmauer sorgt dafür, dass es dem Volk gut geht. Eine zerstörte Stadtmauer liefert das Volk den Angriffen der Feinde aus. Heilung der Seelen ist wichtig, weil geheilte Menschen helfen, andere Menschen heil zu machen. Verletzte Menschen wiederum stehen in der Gefahr, andere zu verletzen. Bewältigung von Glaubenskrisen ist wichtig, weil Menschen mit einem starken Glauben andere inspirieren. Ganz zum Schluss kommen wir bei dem Ereignis des heutigen Tages an. Wir feiern heute Erntedank. Und ganz zum Schluss gibt es eine riesige Party. Nach 52 Tagen Zittern und Schuften ist die Mauer endlich aufgebaut und die ganze Stadt Jerusalem feiert ein ausgelassenes Fest, das Laubhüttenfest, das Erntedankfest der Juden. Und Nehemia sagt an diesem bedeutenden und emotionalen Tag einen ganz wichtigen Satz. Er sagt, die Freude am Herrn ist eure Stärke. Die Freude am Herrn ist eure Stärke. Nach so vielen Jahren Gefangenschaft, Verfolgung, Demütigung, Plackerei in Jerusalem, Zweifeln an Gott und seiner Hilfe, Selbstzweifeln wegen der Fehler, die gemacht wurden, war es nicht so ganz leicht, ein Fest zu feiern. Einem ist einfach nicht danach, wenn man so viel Schweres erlebt hat. Aber Nehemia sorgte für gutes Essen und reichlich Wein und gute Laune und plötzlich rauschte die Party und mitten im Feiern kam die Freude wieder. Die Freude am Leben, die Freude daran, was man geschafft hat und die Freude an Gott. Und auch eine Ahnung davon, dass Freude das Gefühl ist, was uns in der Ewigkeit erwartet. Wir feiern Erntedank einmal im Jahr. Wenn man es genau nimmt, sollte man es vielleicht viel öfter tun. Nämlich immer dann, wenn Menschen zum Glauben gekommen sind, wenn sie eine Glaubenskrise überwunden haben, wenn man was Großes geschafft hat. Dann ist Zeit für Party. Amen.